Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Und wenn ich sage willkommen zurück, knüpft diese Ausgabe dieses Podcasts an eine kleine feine Tradition in diesem Format an. Es gibt zwei Vorgängerausgaben, die an fast selbem Ort und Stelle aufgenommen wurden, nämlich in Mauá in den portugiesischen Bergen, mit Spanien im Blick auf der Grenze sitzend. Wir sitzen zu Füßen einer Burg, die schon über 1000 Jahre auf dem Buckel hat und denken über Fragen von Entwicklung und Zukunft nach. Das Ganze nennt sich Future Camp, findet einmal im Jahr statt. Karls Zukunft zieht sich zurück mit ein paar inspirierten und inspirierenden Menschen, um zu einem Thema, nun ja, mal wirklich in die Tiefe zu gehen und mal wirklich ein paar neue Gedanken zu entwickeln, sich die Zeit zu nehmen für den zweiten, dritten, vierten Gedanken, der im Alltag selbst bei uns viel häufiger hinten runterfällt, als es das eigentlich wert wäre. Und das Schöne ist, in der Natur dieses Formats liegt es ja, dass ich hier nicht alleine reden muss, sondern dass wir eben gemeinsam miteinander nachdenken. Und deswegen sind Julia und Matthias hier mit mir unter den Füßen der Burg. Hallo Julia.
Hallo Michael.
Hallo Matthias.
Moin zusammen.
Julia und Matthias, der eine der anderen wird es möglicherweise bekannt vorkommen. Wir drei sind zugleich diejenigen, die als Hosts der neuen Plattform Community The Elephant auftreten. Wir entwickeln also etwas, was uns Raum gibt für genau dieses Gespräch. Und in diesem Kontext im Grunde beschäftigen wir uns hier in diesem Jahr mit der Frage, wie lernen Organisationen? Ich gebe zu, die Frage ist schon ein, zwei Mal gestellt worden. Die Forderung nach lernenden Organisationen ist nicht neu. Man könnte spöttisch sagen, in gewisser Weise lernen Organisationen doch ständig, nur möglicherweise nicht das, was eigentlich angemessen wäre. Matthias, jetzt mal so zugespitzt, wir stecken hier mittendrin, wir nehmen auf nach 2 von 4 Tagen, also maximale inhaltliche Tiefe. Würdest du eigentlich sagen, Lernen ist für Organisationen durchaus auch gefährlich?
Das ist eine echt gute Frage, weil du überraschst mich damit, mit der habe ich jetzt ausgerechnet nicht gerechnet.
Ja. Irgendwas muss ich ja hier auch machen.
Ja, ich merke das gerade. Ja. Ich würde es beantworten nach diesen ersten 2 Tagen und tieferen Erkenntnissen. Ja, wenn die Organisation falsch lernen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn falsches und richtiges Lernen? Aber da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Aber grundsätzlich die Antwort erstmal ist ja, Lernen kann für Organisationen auch eine gewisse Gefahr bilden.
Wie würdest du das einschätzen, Julia?
Ja, mir geht gerade durch den Kopf, dass wir heute besprochen haben, dass Organisationen ja auch unter anderem und ganz maßgeblich ihren Mitgliedern Sicherheit bieten. Das heißt, die Art und Weise, wie die Organisation funktioniert, die Art und Weise, wie die Organisation zum Erfolg gekommen ist, ist etwas Sinnstiftendes und Bedeutung und Sicherheit bildendes. Wenn man jetzt lernt, und zwar nicht nur auf der individuellen Ebene im Sinne von, wie führe ich als Führungskraft ein Feedbackgespräch durch, sondern wenn man sich als Organisation reflektiert, kann es passieren, dass man an die Grundlagen geht und damit auch an die Sicherheit. Und das ist der tricky Punkt, ob man das schafft, darüber hinaus den Schritt zu wagen.
Wir merken, wir brauchen nur wenige Sätze, um aus einem scheinbar altvertrauten Thema etwas zu machen, was dann doch ein bisschen tricky ist. Lass uns einmal, damit wir klar machen, worüber wir eigentlich reden, einmal kurz besprechen, wenn wir Lernen sagen. Julia, du hast eben schon gesagt, die Schulung, die 7. für die Nachwuchsführungskraft, Feedbackgespräch 3 für Fortgeschrittene, ist vielleicht nicht in erster Linie das, was wir meinen. Matthias, wie würdest du das in Worte fassen? Was meinen wir, wenn wir sagen lernen?
Also genau das. Das eine ist Wissensvermittlung aus bestehendem Wissen. Das ist wichtig, muss an bestimmten Stellen sein und gehört zur Basis. Lernen setzt voraus, dass ich auch wirklich Dinge, altbekannte Muster, Strukturen hinterfrage, vielleicht neu justiere und aus dem, was daraus entsteht, auch zukünftige Wege gehen kann. Also ein Unternehmen kann sich nur weiterentwickeln, eine Organisation nur weiterentwickeln, wenn sie ständig und stetig am echten Lernen ist und nicht nur vorhandenes Wissen einfach weiter transportiert. Und da würde ich persönlich schon mal einen ganz deutlichen Unterschied machen. Wissensvermittlung versus Lernen sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Verwechslung auch einen sehr bequemen Ausweg darstellt, wenn ich dafür zuständig bin, sowas zu organisieren, als Führungskraft, als HR, als wie auch immer, was auch immer auf meiner Visitenkarte steht. Wenn ich sagen kann, ja wieso, wir machen doch genau diese Dinge. Oder noch bequemer, ich biete hier eine Fortbildung nach der nächsten an und die im Team, die wollen die gar nicht, die scheinen ja zufrieden zu sein, kann ich ja weitermachen wie bisher. Ist diese Verwechslung zwischen Wissensvermittlung und echten Lernprozessen im Sinne von die Organisation macht sich auf, neue Felder sich zu erschließen, auch manchmal so eine Ausflucht, würdest du das einschätzen, Julia?
Ja, ich glaube, mir ging jetzt gerade durch den Kopf, dass es tatsächlich nochmal ein Punkt ist, der sich adaptives Lernen nennt. Das heißt, ich adaptiere das, was meine Mitarbeiter können und können müssen, aneinander. Also schließe dieses Gap und mache damit im Grunde Wissensvermittlung oder vermittle Fähigkeiten, Fertigkeiten, entwickle Skills. Und die andere Frage ist ja, wie kriege ich das hin, dass die Organisation sich selbst auch reflektiert? Und das kann auch tatsächlich eine tricky Aufgabe sein. Und da weiß wahrscheinlich nicht immer eine Instanz, wie das geht und wie das zu organisieren ist und schon gar nicht die Instanz, die dafür per Definition in der Hierarchie zuständig ist, nämlich die Personalentwicklung. Ich vermute mal, das ist genau der Grund, warum bei allen Krisen und wenn das Geld mal fehlt, genau das als erstes wegfällt.
Ja, dann darf ich nicht mehr zum Seminar.
Ja, die Organisation schneidet sozusagen auch das individuelle Lernen in dem Moment ab, wo sie eigentlich in der Situation ist, am meisten lernen zu müssen, und zwar über sich selbst und über andere Sachen.
Jetzt hast du mehrere Stichworte genannt, die wir nach und nach aufgreifen müssen. Das Stichwort Hierarchie ist gefallen. Da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen drüber reflektieren. Da schwang aber eben auch so eine Ebene mit von, wie kann ich das eigentlich auslösen und wie kann ich es auch steuern? Wie kann ich auch einen Erfolg beschreiben? Das scheint mir ja dann durchaus ein bisschen schwierig zu sein. Excel 2, da mache ich hinterher einen Test und den bestehe ich oder nicht. Dann habe ich einen Zettel, kann mir an die Wand hängen, dann funktioniert das. Bevor wir in diese Tiefen einsteigen, Matthias, nochmal die Frage, wenn wir sagen, Lernen im Sinne von echtes, tiefes Lernen, kann durchaus gefährlich sein für Organisationen, nämlich für solche, die darauf nicht eingestellt sind. Muss ich das überhaupt? Also, ist so billig zu sagen, ne? Jede Organisation muss ständig lernen. Aber vielleicht stimmt das ja gar nicht. Also vielleicht muss ich nur einfach mich optimieren und immer dasselbe machen und Lernen im Sinne von den Fragestellen einfach ausschließen. Wäre das jetzt nur mal für die Klarheit des Gedankens, wäre das nicht etwas, was man auch als Option mit auf den Tisch legen müsste?
Also wenn für die Klarheit des Gedankens, definitiv, dann müsste man diese Option mit auf den Tisch legen, mit allen Konsequenzen, die daraus entstehen, wenn ich diese Option zu Ende denke. Nämlich der Tatsache, und das zeigt die Vergangenheit wunderbar, dass wenn ich mich nicht anpasse und nicht verändere und stetig neu hinzulerne, als Organisation aus diesen Lernprozessen auch Dinge ableite und mich weiterentwickle, ich irgendwann, früher oder später, zu einem Punkt komme, wo ich eben nicht mehr einfach weitermachen kann, wie ich möchte. Und dann das, was versäumt wurde, aufzuholen oder aus diesen Lernprozessen das, was eben entsteht, umzudenken, neue Dinge zu denken, neue Wege zu denken, gesellschaftliche Veränderungen irgendwie mit einfließen zu lassen. Das ist halt nicht nur der Verkaufstrainer 2.0, sondern ständiges Lernen als ständiger Motor der Weiterentwicklung. Also ja, Antwort nochmal, natürlich ist das eine Option. Ich mache einfach weiter wie bisher. Ich muss mir nur als Unternehmer, als Lenker, als der Verantwortliche am Ende in einem Unternehmen bewusst sein, dass ich damit einen bewussten und wissentlichen Schritt zum Stillstand hin für mich als Grundlage entscheide. Status quo reicht aus für alles, was da in Zukunft kommt. Das ist das, was im Hinterkopf sein muss. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das so funktioniert auf lange Sicht die Wirtschaft nicht und Unternehmungen und Organisationen im weitesten Sinne nicht. So funktionieren wir als Menschen, als Individuen nicht. Aber ja, wenn jemand das bewusst für sich entscheidet, ich wüsste nicht warum, aber geht.
Freiheit heißt ja auch immer, dass man sich auch falsch entscheiden kann. Also
genau.
Wie schätzt du das ein, Julia?
Ja, ich habe mich gerade gefragt in dem Zusammenhang, was bringt die Organisation dazu, zu lernen, in dem Sinne wirklich nicht adaptiv zu lernen und nicht sozusagen die eigene Hierarchie nochmal zu bestätigen, sondern generativ und kreativ zu lernen. Und mir fiel ein, es gibt ja diese verbreitete Meinung, man lernt aus Krisen oder Krisen bringen uns alle Menschen individuell, aber auch Organisationen dazu, eben wirklich umzudenken, zu sagen, oh, so wie es vorher war, kann ich nicht mehr, muss irgendwas anders her. Problematisch ist nur, dass Krisen häufig damit zusammen oder zu tun haben, dass wir weniger Ressourcen haben, dass wir auch weniger Zeit haben vielleicht, dass wir bestimmte Prozesse wiederum nur reaktiv gestalten können und nicht proaktiv. Und das verhindert natürlich so ein kontinuierliches Lernen, beziehungsweise macht es gar nicht möglich. Und die Frage ist, wäre es eigentlich nicht sinnvoll, dass jede Organisation sich nicht aus dem Antrieb entwickelt, ich muss jetzt gut genug sein, um einfach auf dem Markt zu bestehen, sondern aus dem Antrieb, wie hole ich das Beste aus dieser Organisation raus? Wie kann ich über mich hinaus wachsen? Das klingt ein bisschen idealistisch, aber das wäre zumindest so ein Gegenpol zu dieser Logik, nur Krisen, nur sozusagen starke Erdbeben und Tritte in den Hintern bringen uns dazu, überhaupt mal was zu lernen.
Total spannender Gedanke. Ich würde den gerne nochmal umkehren. Wenn wir das, was wir gerade besprochen haben, zu Ende denken, würde man doch eher sagen, in der Krise bin ich vielleicht zur Entwicklung gezwungen. In der Krise gehe ich auch Schritte, die ich sonst nicht gehen würde. Aber die eigentlichen Lernprozesse, die sozusagen Sinn und Wesen und Art und Kultur und Handlungsweise eines Unternehmens beeinflussen und steuern, die können doch eigentlich unter Bedingungen von Krise gar nicht richtig stattfinden.
Und Krise bringt uns wieder nur dazu, adaptiv zu sein, also gerade wieder gut genug zu sein, um da nicht zu sterben in dieser Krise, um da nicht unterzugehen. Und das ist auch eine andere Logik und eine andere Lernkultur dahinter. Okay, jetzt haben wir es geschafft, nicht unterzugehen, jetzt können wir alles machen wie bisher.
Damit bestätigt man das Alte im Grunde wieder. Ja. Matthias.
Ja, ich finde dieses Thema mit der Krise gerade besonders interessant, weil ich glaube, und das zeigen auch viele Ereignisse der jüngeren Vergangenheit, aus Krisen lernt man nicht wirklich. Du hast es gerade auf den Punkt gebracht, Michael. Man agiert vielleicht oder handelt dann anders, als es sonst ist. Aber nehme das Ahrtal. Wir haben am ersten Tag, glaube ich, drüber gesprochen. Jeder wusste, die Flut war da, alles zerstört. Was haben viele der Menschen gemacht? Ich will ja nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele der Menschen haben exakt an derselben Stelle dasselbe Haus wieder aufgebaut, nur ein bisschen netter. Und was war jetzt? Wieder die Überschwemmung, wieder einmal durch. Nicht so schlimm wie beim ersten Mal, vielleicht auch an einigen vorbeigegangen. Also es hat ein Lernprozess stattgefunden, ein echter Lernprozess? Nein. Und die Frage ist doch, warum nicht, obwohl es eine dramatische Krise ist, die einen lebensverändernden Zustand hatte. Und das ist tatsächlich, wir haben heute drüber gesprochen, dieses in Clustern und Frames denken, das Erlebte zu ändern, ist halt einfach etwas, was wahnsinnig schwer ist und nicht schnell geht, was aber ein typischer Lernprozess ist und wo das Thema Krise tatsächlich für mich ein Zeichen ist, dass selbst in solchen schlimmen Situationen ein nachhaltiger Lernprozess nicht oder ein nachhaltiges Ändern der Denkweisen nicht stattfindet.
Da würde ich gerne reingehen, weil das müssen wir, glaube ich, auch unterscheiden. Kleiner Widerspruch, ich glaube, das ist ein massiver Lernprozess, gerade dieses Ahrtal-Beispiel, wo der Lernprozess ist, ich kann mein Haus so oft, wie ich will, direkt an diesen Fluss bauen, die Versicherung zahlt hinterher. Also ja. Das ist auch ein Lernprozess. Der führt nun nicht zu einer Veränderung des Verhaltens. Ja. Der schafft auch nichts Neues.
Ja, Da bin ich bei dir und weil du Versicherung jetzt gerade als Beispiel gesagt hast, es gibt tatsächlich andere Länder und wir beobachten das gerade, Versicherung ist ja nun mein Schwerpunktthema, in Indien bei den Überschwemmungen ganz stark und da ansässigen Versicherern, die Bangkok Insurance zum Beispiel, die in diesem ganzen asiatischen Raum extrem stark ist, die haben gesagt, wenn wir zahlen nach Überschwemmungen, nach Überflutungsereignissen unter einer Voraussetzung, du baust dein Haus hinterher in einer anderen Flutzone als die, die wir ausgewiesen haben als Risikogebiet. Sonst zahlen wir nicht. Also nochmal denselben Quatsch hinterher, nochmal machen wir nicht. So, woher kommt das? Weil die zwei, dreimal diesen Prozess durchgemacht haben und irgendwann gelernt haben und gesagt haben, oh, vielleicht sollten wir mal was ändern. So, und das ist hart. Es ändert was bei der Versicherung dann, das ist aber nur, weil mehrfach das Problem festgestellt wurde. Die Menschen fragen dann erstmal, ja, aber warum? Ich verstehe es nicht. Ich konnte doch schon dreimal hier neu bauen. Warum darf ich jetzt beim vierten Mal nicht? Und das ist ein schönes Beispiel dafür, warum Lernen und Denkmuster und klassische Strukturen schwer geändert werden können. Schwer von außen, wenn nicht der eigene Antrieb dabei ist.
Wir tragen ja so Schicht für Schicht ab. Also wir haben festgestellt, wenn meine Idealvorstellung die einer sehr großen Stabilität ist und ausschließlicher Sicherheit in einem schlichten Sinne, dann kann das ja durchaus ein gefährlicher Gedanke sein, dass da etwas passiert, was zu Änderungen führt. Gleichzeitig haben wir gesagt, im Sinne der Denkoption kann es immer auch die Nulloption geben, mach's halt nichts, mach's das, was jetzt geht, so lange wie es halt geht, danach ist halt Schluss. Das kann uns aber unternehmerisch nicht zufriedenstellen, das kann uns in unserer Verantwortung nicht zufriedenstellen, ist eigentlich keine echte Option. Wir haben darüber hinaus gesagt, in Krisen, also von außen gezwungen, lernen wir nicht wirklich in diesem Sinne, wie wir es besprochen haben. Das heißt, ich muss unter Umständen, wo ich ebenso gut nichts tun könnte, wo ich ebenso gut mit meinem bisherigen Verhalten weitermachen könnte, irgendwie dafür sorgen, dass etwas anderes passiert. Dass Raum entsteht für etwas anderes. Ja, um Himmels Willen, in einer durchschnittlichen Organisation, wer sollte das tun?
Das ist tatsächlich die gute Frage, an der ich zumindest noch wirklich knabbere, weil wir haben heute auch wieder eine Simulation gemacht, wo wir festgestellt haben, auch die intelligentesten Menschen sind in einer simulierten Organisationssituation, wo sie verschiedene Abteilungen vertreten, erstmal Vertreter ihrer selbst oder zumindest ihres Teams, ihres Bereichs. Und denken da sozusagen aus intuitiv, normalerweise aus der Interessenslage dieses einen Bereichs. Und was die Organisation, die lernende Organisation braucht, ist eben, dass die Organisation sich als Ganzes reflektiert und dass alle Beteiligten gemeinsame Ziele oder gemeinsame Anliegen, gemeinsame Probleme dieser Organisation wirklich gleich vor Augen haben. Und wie kriege ich das hin, sozusagen dieses kollektive Gehirn herzustellen und zu pflegen, sozusagen, was ist das? Das ist ja kein einzelner Mensch. Wir haben uns schon heute fast gestritten bei dieser Frage, braucht es eine Stabsstelle für organisationelles Lernen? Ja, kann man machen. Bleibt nur halt eine Stabsstelle, die ihre Interessen vertritt und nicht die der ganzen Organisation. Wie kriege ich das hin, dass Menschen in der Lage sind, eben das Große zu denken, würde wahrscheinlich voraussetzen, dass die eigene individuelle Sicherheit irgendwie gewährleistet ist. Ich kann einem einzelnen Menschen nicht seine eigene kleine Sicherheit nehmen und gleichzeitig von ihm verlangen, dass er das große Ganze mitdenkt und mitträgt.
Individuelle Sicherheit, gut, erster Faktor. Matthias, setze fort bitte.
Ja, alles, was Julia sagt, unterstütze ich und wir wissen die Antwort noch nicht. Vielleicht werden wir sie auch am Ende von dieser Workshop-Woche noch nicht final haben, wovon ich ausgehe, dass wir nur Ideen dazu entwickeln können. Aber was wir, glaube ich, aber mein Gefühl zumindest alle übereinstimmend gesehen haben, ist dieses Thema Sicherheit. Und dazu gehört auch das Thema Fehlerkultur im weitesten Sinne, Fehler zulassen. Also lernen und als Individuum in einer Organisation für das große Ganze, also für die Organisation zu lernen, um da eine Weiterentwicklung zu machen, setzt natürlich auch voraus, dass ich das machen kann als Individuum und nicht, dass mein Vorgesetzter sagt, ja, aber wieso hast du jetzt dich 2 Stunden mit einem Zukunftsthema Organisationsentwicklung in meiner Abteilung beschäftigt? Du hast hier noch 5 Sachen im Postkorb liegen, die müssen erstmal abgearbeitet werden. Also das heißt, ich muss Räume dafür schaffen. Ich muss Lernräume, Lernmöglichkeiten schaffen. Und ich würde da gerne nochmal den Punkt aufgreifen und da deine Meinung, Michael, auch zu hören. Wenn ich sage, Lernräume schaffen, wie kriegt man das am besten hin, deiner Meinung nach, wirklich nochmal deutlich zu machen, was mit Lernen im Sinne der Organisationsentwicklung gemeint ist? Weil auch mir fällt immer wieder auf, selbst jetzt, wo ich drüber rede und ich bin tief drin, dass ich immer wieder dahin tendiere in meinem Kopf, so das klassische Lernen, das Weiterentwickeln, die klassische Personalentwicklung, das klassische, ich will mich fortbilden vom Sachbearbeiter zum Teamleiter, also die strukturelle, oder ich will eine gute Führungskraft werden. Das ist aber ja nicht damit gemeint. Das ist ein Teilaspekt, der mit Sicherheit sein muss, aber dieses Transportieren, dieses Bewusstmachen, du machst das ja nun auch schon ein paar Jahre länger. Was ist Wie gehst du daran? Was glaubst du, was wir tun müssen, um dieses Bewusstsein zu, was wirklich organisationelles Lernen bedeutet, zu schärfen? Weil das die Basis ja ist, bevor wir überhaupt in die Umsetzung gehen.
Die Frage ist total komplex, meiner Meinung nach. Insofern kann man sie aus meiner Sicht auch nur beantworten, indem man so Schritt für Schritt sich dem nähert. Also, erste wesentliche Grundvoraussetzung, ohne die überhaupt nichts geht an dieser Stelle. Wenn ich möchte, dass sich Prozesse entwickeln, dass Menschen sich Raum greifen in meiner Organisation, um zu ihrer Entwicklung beizutragen, dann muss ich natürlich das ganze Handwerkszeug der Kulturentwicklung machen. Ich muss diese Schritte, wo immer sie jemand geht, positiv aufladen. Ich muss andere Schritte eher anders framen. Das ist aber alles, das kann man in Büchern lesen, da können wir auch ein paar in den Shownotes hier verlinken. Das ist bekanntes Terrain. Maximale Transparenz scheint mir ein enormer Faktor zu sein. Wenn ich möchte, dass sich Menschen in meiner Organisation aus eigenen Stücken darum kümmern, dass es der Organisation morgen, übermorgen besser geht als heute, dann muss ich ihnen dafür die Instrumente zur Verfügung stellen. Und zwar alle. Dann gibt es kein Gerede mehr darüber, dürfen wir wirklich die Gehälter der Führungskräfte veröffentlichen oder nicht. Das ist Kleinkram. Es braucht Instrumente. Wir alle haben schon mit dem Kosmos von Telehase zu tun gehabt. Da können wir auch noch ein paar Verlinkungen reinbringen an Unternehmen, dessen Geschäftsführer Markus Stelzmann auf unserem Festival Anfang des Jahres geredet hat, die nicht nur alle Unternehmensdaten jederzeit transparent machen, sondern die auch ganz normale Produktionsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen darin schulen, wie lese ich eine Bilanz, um in der Lage zu sein, dann auch sich Gedanken zu machen und Entscheidungen zu treffen. Der Dreh- und Angelpunkt, der auch kommunikativ gelingen muss, scheint mir zu sein, sich bei Lernprozessen nicht auf einzelne Inhalte zu fokussieren, sondern zu verstehen, und den Punkt würde ich dann jetzt in unserer Runde gerne noch mal ein bisschen traktieren, dass Organisationsentwicklung, nachhaltige Organisationsentwicklung im Sinne von unser System, unsere Organisation gibt es morgen, übermorgen und in 10 Jahren auch noch, im Grunde gar nicht zu trennen ist von ihrem Lernprozess. Wäre meine These, die ich hier mal in den Raum stelle. Ich würde sogar fast behaupten, das ist identisch. Das ist dasselbe. Nachhaltige Organisationsentwicklung und Lernprozess in Organisationen ist ein und dasselbe. Unterschiedliche Betrachtungswinkel, aber im Kern ist das eine Identität. Meine vorläufige These, Julia, teilst du die?
Ja, und gleichzeitig denke ich, in deiner These ist auch angelegt, warum es so schwierig ist. Weil ich glaube, dass das alles stimmt und gleichzeitig bedeutet das ja das totale Infragestellen der Hierarchie, der bestehenden Machtverhältnisse, gar nicht böse gemeint, jemand ist jetzt machtgierig, sondern es gibt einfach bestimmte Machtverhältnisse, es gibt bestimmte Rollen. Und sobald ich wirklich ernsthaft Organisationen entwickle und da drin lerne und wirklich sozusagen dieses, wie sind wir denn miteinander oder wie sollen wir miteinander arbeiten und sein und strukturiert sein, damit wir erfolgreich sind. Wenn ich diese Fragen ernst meine, untergrabe ich alle Grundlagen der klassischen Hierarchie. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und das eine, was du sagst, erscheint total logisch und wünschenswert und gleichzeitig unmöglich. In einer Organisation, die klassischerweise, ich meine, es gibt kaum andere, und das, was Markus aufgebaut hat, ist genau das Gegenteil, also nicht die klassische Organisation, die auf Hierarchie basiert, aber sonst haben wir in 99% der Fällen genau damit zu tun. Und wenn ich Markus richtig verstanden habe, hat er nicht das Gefühl, dass ihm reihenweise nachgemacht wird.
Das ist bemerkenswert. Hierarchie vertiefen wir gleich, aber vorher würde mich auch deine, Matthias, deine Einschätzung noch zu dieser Zentralthese interessieren. Ist Lernprozess der Organisation im Grunde identisch mit der nachhaltigen Organisationsentwicklung?
Ich gehe so weit, dass ich sage, nicht 100%, also nicht in allen Belangen, aber der grundsätzlichen Natur nach bedingt das eine das andere. Und ich finde, da ist tatsächlich dieser Punkt Hierarchien, ich würde den etwas weiter fassen sogar noch, Julia, nämlich im Sinne von, wenn wir über angstfreie Räume reden müssen, über die Möglichkeiten, überhaupt Prozesse anzustoßen und wir nicht nur auf Lernprozesse gucken, sondern damit verbundene Organisationsentwicklungsprozesse, dann heißt das ja auch, ich muss nicht nur angstfreie Räume für, ich sage jetzt mal bewusst, die breite Masse, das Fußvolk schaffen, dass die überhaupt über den Tellerrand, über den sie in der Regel sowieso hinausgucken, aber es auch kundtun, mit einbringen und diesen Lernprozess mitsteuern, sondern umgekehrt genauso. Ich muss auch denen, die bisher aufgrund ihrer hierarchischen oder Sonderstellung aus dem Wissen heraus eine Sonderstellung im Unternehmen hatten, auch damit ganz klar Räume schaffen, zu sagen, du bist deswegen nicht weniger wert. Also es hat was für mich extrem mit Wertschätzung der Individuen auf allen Ebenen am Haus zu tun oder einer Organisation zu tun. Und ja, damit drehen wir das große Rad, weil das bedingt eine Organisationsentwicklung, eine nachhaltige Organisationsentwicklung und ein Umdenken von klassischen Organisationsstrukturen. Und ich glaube, wir werden nicht von jetzt auf gleich umdrehen, wie wir auch hier erleben. Nicht jeder macht das sofort nach, obwohl es ja die ersten Modelle gibt. Aber wir müssen ja zumindest anfangen, mal darüber zu reden, weil nur wenn wir anfangen und etwas tun, ins Handeln kommen, wird sich am Ende auch was ändern. Auch das ist ein Lernprozess.
Zu meinem sehr persönlichen Echtzeit-Lernprozess gehört hier gerade, wie groß die Anzahl von Insekten ist, die ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe und die sich rund um uns und auf uns hier versammeln, zu Füßen. Es ist eine umfassende Erfahrung. Wir haben das ja Schritt für Schritt auseinandergenommen. Wir waren an dem Schritt, Lernen ist der gefährliche Gedanke, weil er das bisherige in Frage stellt. Wir haben festgehalten, die Nulloption ist eigentlich nichts zu tun, ist eigentlich genau das, nämlich eine Nulloption. Wir kommen gar nicht umhin, genau diesen Schritt anstreben zu wollen. Wir haben gelernt, Krisen helfen uns nicht. Wir müssen es in Zeiten, wo wir nicht durch Krise genötigt sind, herausfordern und anstoßen. Und kommen dazu, dass wir mit unserem klassischen Bild, dem tradierten Bild von Hierarchie, ich formuliere jetzt bewusst so, dass alle, die das hören und selber Teil von Hierarchie sind, zu sagen, naja, so ist es ja bei uns nicht, bitteschön, gerne zugestanden. Wir brauchen aber offensichtlich doch eine andere Rolle von Hierarchie an dieser Stelle. Wäre es sehr verkürzt zu sagen, die vornehmste Aufgabe von hierarchischer Verantwortung ist dafür zu sorgen, dass diese Prozesse außerhalb von Krisen angestoßen werden und dass der Raum dafür da ist, sie tatsächlich zu füllen? Ich stelle zur Diskussion, wer mag zuerst?
Ja und nein. Also ich stoße mich tatsächlich an den Begriff Hierarchie, die wir dafür brauchen. Wir brauchen Verantwortungsträger dafür, die das Thema treiben. Aber wie wir vorhin ja schon festgestellt haben, entweder macht es die gesamte Organisation oder es funktioniert nicht. Und ich würde gerne noch mal einen Punkt, weil der mir leider die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt. Wir hatten Corona und wir haben unter Corona festgestellt, zwei Dinge, die als wesentlich für mich gelten. Das eine ist, wir haben einen dramatischen, ich sage jetzt bewusst nicht Digitalisierung, sondern Technologieschub gekriegt. Es war plötzlich so vieles möglich, im Homeoffice zu arbeiten, was vorher nicht ging. Warum? Weil es aus der Not geboren war. Und wir haben jetzt nach Corona die Zeit, dass wir ernsthafte Diskussionen führen, in großen Unternehmungen, aber auch im Mittelstand. Wir sind jetzt in der Nach-Corona-Zeit, die Leute müssen wieder zurück ins Büro kommen. Und gleichzeitig beschweren sich Personalabteilungen darüber, dass sie kein neues Personal finden. So, und ich
finde den Fehler.
Genau, finde den Fehler. Aber dahinter verbirgt sich ja so vieles. Also das eine ist, ich fange mal mit dem letzten an, wir finden kein neues Personal. Das neue Personal kommt hin und sagt, ja, wenn ich nicht im Homeoffice arbeiten darf, dann komme ich nicht. Gleichzeitig überlegt aber keiner, wer sagt mir denn, dass das nur die Neuen sind? Das sagen mir doch meine internen Mitarbeiter. Die zwinge ich aber einfach dazu. Also ich gehe davon aus, dass die zu faul sind oder ein zu hohes Sicherheitsbedürfnis haben, um zu gehen, nur weil ich sie jetzt wieder zurückzwinge. Und zwingen ist das richtige Wort. Unternehmen machen es gerade, zwingen sie wieder zurück. Was ist da passiert? Es ist ein Lernprozess, der losging. Es sah so aus, als wenn wir etwas Neues gelernt haben. Jetzt ist aber der Impuls, der dazu geführt hat, dass wir umlernen mussten, weil wir gar keine Wahl hatten, unter Corona Homeoffice zu ermöglichen, das ist wieder weg. Und jetzt kommen die alten Frames raus, die nämlich eigentlich nichts anderes bedeuten als, wenn ich meinen Mitarbeiter nicht im Büro habe, kann ich ihn nicht kontrollieren. Wenn ich ihn kontrolliere, dann arbeitet er nicht genügend, die Arbeitslast geht runter. Ich stelle das einfach mal zur Frage, war das denn überhaupt so? Ich glaube nämlich nicht, dass wir unter Corona die Situation hatten, dass im Homeoffice plötzlich alles zusammengebrochen ist. Also mir ist nichts bekannt, dass da die Arbeitsleistung dramatisch weggebrochen ist, nur weil die Leute plötzlich nicht mehr im Controlling waren.
Also es würde ja Julias Punkt von vorhin nochmal verstärken, dass unter den Bedingungen der Krise der Lernprozess im tieferen Sinne eher der unwahrscheinliche Fall ist. Auch dieses könnten wir auf Hierarchie, nenn es Verantwortungsträger, was auch immer beziehen. Man könnte ja auch daraus lernen, wenn es die Aufgabe mittlerer Führungsebenen ist, im Wesentlichen zu kontrollieren, ob die Mitarbeiter der untersten Ebene, ich hasse diese Oben-Unten-Begriffe, aber jetzt dann ist klar, was gemeint ist, auch pünktlich kommen, nicht zu viel an der Kaffeemaschine abhängen und auch lange noch bleiben. Ja, wenn ich die nur dafür brauche, dann würde ich mir in Bezug auf diese Hierarchieebene ganz andere Fragen stellen. Und schon sind wir wieder bei diesem Spannungsverhältnis. Verhindert nicht im Grunde die Art und Weise, wie wir üblicherweise Organisationen denken, genau die Lernprozesse, von denen wir haben es auseinandergenommen, lernen, dass wir sie zum Überleben und zur nachhaltigen Entwicklung brauchen. Siehst du diese Spannung auch, Julia?
Ja, auf jeden Fall. Und mir ging jetzt die ganze Zeit noch das Stichwort Rolle durch den Kopf, als du gefragt hast, was wäre oder welche Aufgabe hätte dann sozusagen das hohe Management bei dieser Verantwortung. Ich glaube, wir haben so ziemlich bestimmte und ziemlich unbewusste Vorannahmen, was zu so einer Rolle gehört. Und das ist, wie ihr gerade ausgeführt habt, hat sehr viel mit Kontrolle zu tun, hat sehr viel mit Management im Sinne von, ich strukturiere jetzt und gebe die Aufgaben weg und kontrolliere dann danach, wie es gemacht ist. Ich organisiere. Also das ist so das Selbstbild der klassischen Führungskraft. Und ich glaube, es passiert nichts, solange in einer Organisation, solange dieses Bild so bleibt und solange das Selbstverständnis dieser Rolle nicht einfach ein anderes wird. Meinetwegen sind Hierarchien oder überhaupt Strukturen sowieso, meine ich, wirklich wichtig. Die Frage ist, wozu benutze ich diese Macht, die mir gegeben ist und diese Wirksamkeit, die ich per Definition, per Rolle habe? Wenn es in die Richtung geht, zum Beispiel Sinn zu vermitteln, genau diesen Sinn, der übergreifend ist, nicht individuell, sondern was ist der Sinn dessen, was wir hier alle machen? Weil die Menschen, wenn sie gefragt werden nach ihrem beruflichen Hintergrund, beschreiben ja meistens, was sie machen. Kaum jemand ist in der Lage zu sagen, ich trage zu dem und dem hohen Sinn bei, den meine Organisation erzeugt. Aber genau in diese Richtung könnte es ja gehen und müsste es vielleicht auch gehen, dass die Führungskräfte sozusagen die Übersetzer sind zwischen dem Organisationssinn und dem Sinn der einzelnen Tätigkeit in der einzelnen konkreten Rolle. Und gar nicht die großen Kontrolleure, die dann schauen, ob jetzt die Stunden abgearbeitet wurden. Sowieso ein altes Konzept, ich verkaufe meine Lebenszeit und nicht ich verkaufe meine Ideen und meine Leistung und mein Engagement und meine Energie. So, ich glaube, es muss ein Umdenken stattfinden, wofür die Führungskraft oder überhaupt die Stellen in der Hierarchie überhaupt da sind. Wofür sind sie eigentlich verantwortlich?
Wofür sind Sie denn eigentlich verantwortlich?
Die Antwort darauf bestimmt eben die Frage, was für eine Organisation du hast. Ob sie sozusagen lernt, adaptiv lernt, um sich selbst zu erhalten und in sehr bürokratischen Strukturen, gerade, pardon, im öffentlichen Dienst, haben wir auch Sinnbilder dafür. Oder man liest Kafka und weiß, wie es aussieht, ne? Dass die Organisation sozusagen um des Erhalts seiner selbst überhaupt besteht. Oder du beantwortest diese Frage anders und sagst, die Führungskräfte sind zum Beispiel da, um Sinn zu erzeugen und Sinnzusammenhänge herzustellen. Und dann hast du auch, glaube ich, am Ende ein anderes Ergebnis, eine andere Organisation, die anders lernt und andere Ziele erreichen kann.
Das ist super, was du da gerade sagst, und mir schießt die ganze Zeit dieses Sinnstiften rein. Ich habe mal die Aussage von einer Führungskraft, einem Unter- oder Vorstandsebene zu hören gekriegt, die sollen nicht denken, die sollen arbeiten. Und das ist noch gar nicht so lange her. Also die haben doch klare Aufgaben, fürs Denken werden wir hier oben bezahlt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Fehler. Und ein zweites, was mir untergekommen ist, auch vor noch nicht allzu langer Zeit, letztes Jahr, dass mir ein Geschäftsführer gesagt hat, ja, ich habe mit einer Mitarbeiterin gerade ein Krisengespräch, die arbeitet effektiv aus meiner Sicht nur 2 Stunden am Tag. Ich habe dann nur die Frage gestellt, aber schafft sie in der Zeit denn das, was du von ihr möchtest, dass sie schafft? Ja, das schafft sie. Aber sie könnte ja viel mehr. Ich so, ja, aber hat sie denn, also was ist denn der Sinn dahinter und warum setzt du denn so ein, wie du sie einsetzt? Also all die üblichen Fragen, die mit hochkommen. Und dann kam, ja, aber ich bezahle sie doch nicht dafür, dass sie nur 2 Stunden arbeitet. Und dann kam von der Mitarbeiterin eine tolle Reaktion darauf, die nämlich zu ihrem Chef dann gesagt hat, die kennen sich zum Glück ziemlich lange, hat ihn geduzt und hat gesagt, nee, du bezahlst mich nicht dafür, dass ich nur 2 Stunden arbeite. Du bezahlst mich für all die Jahre, die ich Wissen angeeignet habe, dass ich für die Arbeit, die hier 5 andere Leute in 2 Tagen erledigen, nur 2 Stunden brauche. Dafür bezahlst du mich. Und das fand ich eine sehr mutige Antwort. Insofern, weil das ist genau das, wenn ich lernen sinnvoll einsetze im Sinne des Unternehmens, dann können ja 2 Effekte passieren. Entweder ich mache meine Arbeit in nur 2 Stunden, weil ich nichts von dem, was ich eigentlich noch angeeignet habe, im Sinne des Unternehmens zusätzlich einbringe. Oder aber, wenn ich umdenke, organisatorisch umdenke, in Organisationsstrukturen weggehe und nicht sage, die sollen nur ihre Arbeit machen, sondern mal frage, was ist an ihrem Wissen da, was kannst du beitragen zum großen ganzen Ziel, ich plötzlich viel mehr bekomme, der die Mitarbeiterin gleichzeitig eine viel größere Wertschätzung erfährt für all das, was da geleistet wurde und wird.
Dazu fällt mir gerade ein, und du hast verschiedene Optionen als ein Mensch, der sowas kann wie diese Frau. Entweder du wirst gut bezahlt für diese 2 Stunden de facto Arbeit und dir geht's gut. Oder du sagst, oh Gott, dieser Arbeitgeber macht mir das Leben zur Hölle, ich bin ja so leistungsfähig, ich suche mir einen anderen, der das zu schätzen weiß. Oder meistens mache ich mir selbstständig, weil ich mir sage, ich möchte nicht für Idioten arbeiten, ich bin in der Lage, mich selbst so gut zu organisieren, mich selbst zu verkaufen. Führt dazu, dass du aus der Organisation einen Abfluss von Menschen hast, die eben nicht ihre Lebenszeit hier verkaufen, sondern ihre Fähigkeiten.
Ich würde sogar noch eine Option hinzufügen, und das in meiner Wahrnehmung ist das wahrscheinlich die statistisch häufigste. ich tue einfach die anderen 6 Stunden so, als würde ich arbeiten, hänge an der Kaffeemaschine rum, verbreite auf dem Flur schlechte Stimmung und sorge auch noch dafür, dass sich in der Unternehmung eine Kultur breit macht, dass es ganz normal ist, dass die Besten 6 Stunden am Tag nicht arbeiten. Und wenn sich dann alle an diesem Vorbild auch noch orientieren, also herzlichen Glückwunsch. Ich habe eine ganz schlichte Frage, die ich gerne noch in diese Runde werfen würde. Und dann machen wir für heute danach erstmal einen Punkt und setzen das Gespräch in vielfachen Kontexten fort, weil wir fangen ja gerade erst an. Wenn das doch alles so einleuchtend klingt, wenn ich dem Gedanken folge, ich wüsste gar nicht, wie ich anders handeln sollte. Nun scheint mir das aber nicht die Realität in den allermeisten Organisationen in unserem Kontext zu sein. Was macht das so wahnsinnig schwer? Was macht das so schwierig, sich auf einen solchen offenen, herausfordernden, mit eigenen Risiken, Fallstricken behafteten, aber doch zwangsläufigen Prozess einzulassen? Da muss doch irgendwas sein, was es wirklich schwer macht. Matthias.
Eine vielleicht etwas provokante These dazu, die zumindest Großkonzerne betrifft oder größere Konzerne. Die Entscheider, die da sind, sind in der Regel die Vorstände. Die strategischen Entscheider, des CEO und vielleicht noch 1, 2 andere Vorstände, die in bestimmten Bereichen mit dabei sind. Jetzt gucke ich mir mal an, wo kommen die historisch her? Die haben sich über 20, 25, 30 Jahre hochgearbeitet. Und jetzt sind die oben. Jetzt sitzen da, haben ihre Vorstandsfahrer und tingeln durch die Welt. Und jetzt müssten sie plötzlich zugeben, dass sie nicht mehr die sind, die alleine sagen, wo es lang geht. Ich habe es mir noch erarbeitet. Also da hat ein ganz, ganz großer Anteil die Besitzstandwahrung und ich bin doch jetzt jemand, ich habe doch was. Also altgedachte Privilegien. Und das kriegst du, glaube ich, auch nur gefühlt, was ich so miterlebe bei allen Firmen, mit denen ich zu tun habe, wirklich als Generationsthema hin. Je jünger die Nachfolgenden werden, desto weniger wird es. Aber interessanterweise selbst die 30-, 40-Jährigen, die heute früh in diese Verantwortung kommen, die sind es vielleicht weniger, aber sie sind es immer noch genauso. Ich habe mich doch da hochgearbeitet, ich bin das doch jetzt. Also gebe ich doch auch vor, wo es hinkommt. Noch schlimmer ist es ja mein Unternehmen, dann sage ich doch, wo es lang geht. Das ist zu kurz gedacht.
Ich würde sagen, es sieht so aus, als ob es die Kraft dieser Entscheider braucht, die du gerade beschrieben hast, Matthias, da gehe ich voll mit dir. Aber eigentlich können genau die das nicht, aus besagten Gründen und aus vielen verschiedenen anderen Gründen. Das heißt, die Aufgabe ist sozusagen, das System von innen zu sprengen, die zugeschrieben wird, jemandem, der im System drin ist, und zwar mit an der wärmsten Stelle und gleichzeitig an der Stelle, die vielleicht mit der meisten Angst und Inflexibilität begnadet ist, sozusagen. Das kommt dazu.
Dies von innen heraus, ganz konkretes Beispiel, ist schon 25 Jahre her, einer meiner ersten Jobs. Da hat eine große Bank, die es damals noch gab, heute nicht mehr in der Form, die hat einen Innovationsbriefkasten aufgehängt, wo jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin Vorschläge einreichen konnten zur Umsatzsteigerung oder Kosteneinsparung und unmittelbar etwas davon hatte. Weil es hieß zum Beispiel bei der Kosteneinsparung, die Kosten des ersten Jahres, die eingespart werden, da gab es eine Deckelung von ein paar tausend Mark damals, aber werden halt ausgeschüttet. Da kamen wahnsinnig viele Vorschläge rein, richtig tolle. Und es gab ein ganz konkretes Beispiel, das ist dann auch in einer Mitarbeiterzeitung veröffentlicht worden. Da hat eine Mitarbeiterin einen Vorschlag gemacht, der auf die Führungsstruktur und das Handeln des Vorstands abzog, der aber berechenbar war, in echten Zahlen. Die hat auch das Geld dafür bekommen, es ist nur nie umgesetzt worden. Und das sagt eigentlich alles. Es war jedem bewusst, dass es so ist. Es konnte bewiesen werden, die Zahlen waren da. Die Mitarbeiterin hat auch den Anteil gekriegt, wie versprochen. Aber umgesetzt hat man es nicht, weil es hätte was da oben geändert, wo keiner was ändern wollte.
Ich nehme diesen Ball mal auf und formuliere mal so eine kleine Abschlussthese. Offensichtlich haben wir es dann ja auch mit unterschiedlichen Realitäten zu tun. Und unser Appell, sofern es uns zusteht, oder jedenfalls der Schlussgedanke kann ja dann nur in die Richtung gehen, zu sagen, die Organisation, die sich selbst etwas wert ist und die Organisation, die ein Interesse daran hat, dass sie eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft hat, sollte sich besser in eine Lernrealität begeben, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass das möglicherweise auch Realität wird. Wie das alles geht, diskutieren wir hier noch. Was Hemmnisse sind, was Gelingensbedingungen sind, was Mechaniken dahinter sind, wie das auch im Hirn funktioniert, hat unglaublich viele Aspekte. Wir springen jetzt hier wieder in die Arbeit, drücken auf die Stopptaste. Ich sage Julia Moritz, Matthias Harasowitz, wahnsinnig vielen Dank. Dieses Thema ist einfach grandios. Danke dir.
Danke euch.
Danke dir. Danke euch beiden.
Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.